Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Ja, das Jahr neigt sich langsam dem Ende, aber die spannenden Digitalisierungsthemen gehen uns natürlich nicht aus. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Digitalisierung des Bildungssystems beschäftigen. Und im Zentrum des heutigen Podcasts steht ein Gutachten, das die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz im September veröffentlicht hat, in dem Handlungsempfehlungen für alle Bildungseinrichtungen von Kitas bis Hochschulen abgegeben worden sind. Ja, und vor diesem Hintergrund freue ich mich heute sehr, dass ich den Co-Vorsitzenden dieser Kommission, Professor Dr. Olaf Köller, in meinem virtuellen Studio zu Gast habe. Hallo Olaf, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo André.
Für alle die, würde ich sagen, die dich noch nicht kennen, kurz zwei Sätze zu deiner Person. Du bist, wie gerade schon gesagt, Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Du teilst diesen Vorsitz mit der Kollegin Frau Professor Thiel von der FU in Berlin. Du bist im Hauptberuf geschäftsführender wissenschaftlicher Direktor des IPNs. Das IPN ist das Leibniz-Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik. Und von Hause aus bist du Psychologe mit Schwerpunkt in der empirischen Bildungsforschung. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, exzellent. Hätte ich nicht besser machen können.
Danke. Und ich denke, man merkt ja auch schon, wo du herkommst, nämlich aus dem hohen Norden, aus Kiel, da wo das IPN angesiedelt ist.
Ja.
Ja, kurz zum Gutachten, bevor wir in die Fragen einsteigen. Ihr habt ja in dem Gutachten dargelegt, welche Maßnahmen und Strategien aus eurer Sicht in den nächsten Monaten und Jahren umgesetzt werden müssten, um Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene in eine erfolgreiche, wie habt ihr es schon genannt, Teilhabe an einer Digitalisierung oder durch die Digitalisierung geprägten Arbeitswelt zu entlassen. Was sicherlich viele interessiert ist, wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen eurem Gremium und der Kultusministerkonferenz, beziehungsweise was passiert üblicherweise mit den abgegebenen Empfehlungen, die in einem solchen Gutachten drinstehen?
Ja, fange ich erstmal mit dem Verhältnis an. Also wir sind ja eine unabhängige, ständige wissenschaftliche Kommission. Das heißt, wir haben auch eine eigene Geschäftsstelle. Wir sind keine nachgeordnete Einrichtung der Kultusministerkonferenz, sondern wir arbeiten autonom. Das heißt auch, dass unsere Gutachten nach wissenschaftlichen Standards durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geschrieben werden, erstellt werden mit Unterstützung unserer eigenen Geschäftsstelle. Und wir dann natürlich die Stellungnahmen, die Gutachten, die wir schreiben, in verschiedenen Runden auch gegenüber der Kultusministerkonferenz kommunizieren, bevor sie veröffentlicht werden. Nicht etwa, dass die Kultusministerkonferenz dann den Text redigiert, sondern einfach, dass man sich auch vorbereiten kann auf die Empfehlung und dass dann auch die Kultusministerkonferenz beispielsweise eigene Presseerklärungen abgeben kann, wie sie auf die Gutachten beispielsweise reagieren wollen. Also insofern gibt es immer verschiedene Stationen, an denen unterschiedliche Personen in der Kultusministerkonferenz unterrichtet werden. Bei der Themenauswahl ist es allerdings so, dass SWK, also Ständige Wissenschaftliche Kommission, und KMK ganz eng zusammenarbeiten. Das heißt, beide Seiten haben Vorschlagsrecht, zu welchen Themen wollen wir Gutachten schreiben. Und dann ist es tatsächlich ein Abstimmungsprozess und auch unser Arbeitsprogramm, was typischerweise zweijährig dann ist, wird durch die KMK dann letztendlich auch beschlossen. Aber da ist es auch so, wie gesagt, es ist nicht so, dass die KMK an uns rantritt und sagt, macht mal diese Themen oder wir beauftragen euch mit diesen Themen, sondern es ist ein wechselseitiger Findungsprozess, bei dem beide Seiten Vorschläge machen können. Und dann erstellen wir dieses Arbeitsprogramm und das wird dann tatsächlich auch typischerweise am Ende eines Jahres im Plenum der Kultusministerkonferenz beschlossen. Zu deiner zweiten Frage, was sie dann damit machen, das sieht man ja auch schon beim Gutachten jetzt zur Digitalisierung. Es ist ja nicht allein die KMK, die Adressat ist unserer Gutachten, sondern wenn wir auch über Digitalisierung in Hochschulen reden, dann ist es möglicherweise die HRK, dann sind das auch die Hochschulrektorenkonferenz, dann ist es möglicherweise, sind das auch die einzelnen Hochschulen, dann sind das auch die Wissenschaftsministerien eher und nicht die Schulministerien in den Ländern, die Adressaten sind. Oder wenn wir für den Kita-Bereich ja auch Empfehlungen abgeben, dann sind die Adressaten eben auch Träger von Kitas, die großen Trägerorganisationen, dann sind es sicherlich auch die Familienministerien in den Ländern, teilweise auch auf Bundesebene, die wir damit adressieren. Und dann ist es typischerweise auch so bei unseren umfangreicheren Gutachten, wie wir es jetzt zur Digitalisierung auch gemacht haben, dass wir nicht erwarten, dass wenn das Ding im September erscheint, im Oktober die KMK einen fertigen Fahrplan hat, was sie in der Schule tun soll, und die HRK einen fertigen Fahrplan hat, was im Hochschulbereich passieren soll, sondern wir haben selbst den Anspruch, dass dann Beratungsprozesse, Arbeitsprozesse in Gang gesetzt werden, in denen man unsere Empfehlungen versucht zu operationalisieren, sprich einen Prozess zu definieren, mit welcher Priorisierung man was in welchem Zeitraum umsetzen möchte. Also um jetzt Beispiele zu nennen, wir haben ja für den Schulbereich unter anderem die flächendeckende Einführung des Faches Informatik empfohlen. Viele Länder haben ja schon Informatik, also in der Grundschule, im Sachunterricht, in der Sekundarstufe 1 als eigenes Fach auch. Und dort ist es jetzt tatsächlich so, dass viele Länder anfangen zu erarbeiten, die Länder, die es noch nicht haben, tatsächlich Pläne zu schmieden, wie sie das Fach Informatik in die Schulen bekommen. Und wir haben in dem Zusammenhang ja auch, also wir reden ja wahrscheinlich nachher sowieso noch über das Gutachten, aber nur um das kurz zu erläutern, wir haben ja auch Empfehlungen abzugeben, woher überhaupt die Menschen kommen sollen, die das Fach Informatik unterrichten. Und auch dort auch da ist es dann so, dass die Länder jetzt anfangen, die noch keine haben, über Professionalisierungsmodelle nachzudenken, denn die Studierenden, die Lehramtsstudierenden, das wissen wir, die fallen nicht vom Himmel. Also insofern und wir sind uns auch dessen bewusst, das gilt ja für den Wissenschaftsrat genauso, das gilt auch für die Wirtschaftsweisen, nicht jede Empfehlung wird umgesetzt. Davon müssen wir auch ausgehen. Also wir haben ja auch schon die Erfahrung im letzten Jahr gemacht, im Oktober letzten Jahres war es, glaube ich, als wir unsere Stellungnahme abgegeben haben zum Corona-Aufholprogramm. Vielleicht war es auch im Sommer schon, ich glaube, es war im Sommer schon, im Juni 2021 haben wir ja Empfehlungen abgegeben, wie man das Geld aus dem Corona-Aufholprogramm verwenden sollte. Und die Priorisierung, die wir damals vorgenommen haben, sind in einigen Ländern, glaube ich, mehr oder weniger spurlos auch an den Schulministerien vorbeigegangen. Andere Länder haben sie sehr ernst genommen. Also was wir uns natürlich mehr wünschen würden, ist, dass die 16 Länder gemeinsam an unseren Empfehlungen arbeiten und nicht jedes Land für sich. Vielleicht so viel dazu erstmal zu deiner Frage.
Ja, auf das Thema Bildungsföderalismus kommen wir ja gleich vielleicht dann auch nochmal zu sprechen, weil ich denke mal, das ist tatsächlich in dem Fach Informatik, was du gerade angesprochen hast, ja sehr prägnant, wie breit da doch die Unterschiede in den einzelnen Ländern sind. Bevor wir aber darauf eingehen, vielleicht nochmal einen Punkt, also du hast das gerade ja so schön dargelegt und das gefällt mir an dem Gutachten auch ausgesprochen gut. Ich meine, das Gutachten hat fast 200 Seiten und besteht natürlich nicht nur aus Vorschlägen, sondern ihr leitet ja auch in dem Gutachten sehr schön ab, warum bestimmte Maßnahmen überhaupt wichtig und notwendig sind. Ihr versucht so ein bisschen auch wissenschaftliche Forschungserkenntnisse mit einzubringen zum Lernen und Lehren mit Medien und digitalen Systemen, insbesondere auch das Thema adaptive Systeme. Also was für einen Vorteil hat das, wenn man zum Beispiel adaptive digitale Systeme in Schulen einsetzt, um eben zum Beispiel die Unterschiede zwischen den einzelnen Schülerinnen und Schülern auszugleichen oder vielleicht auch die Bildungserfolge, die Kinder quasi über das Elternhaus mitbekommen oder eben auch nicht. Und ein zentrales Element, was dabei herausfällt, ist ja eine länderübergreifende Forschungs- und Entwicklungseinheit oder ein Zentrum. Vielleicht kannst du dazu nochmal genauer was sagen, wie ihr euch das vorstellt und warum dieses Konzept entstanden ist.
Vielleicht nur ganz kurz zum Anfang deiner Frage. Also uns ist ganz wichtig, natürlich unsere Empfehlung immer auf Basis von empirischer Evidenz oder wissenschaftlicher Evidenz dann auch abzugeben. Das ist der Anspruch, den wir haben als wissenschaftliche Kommission. Jetzt aber zu den Zentren. Also wir haben ja versucht auch darzulegen, woran es im Moment im System mangelt, wenn wir über Digitalisierung auch von Schulen beispielsweise reden. Alle Schulen haben sich auf den Weg gemacht, nicht zuletzt als Folge der Pandemie, des Distanzlernens, aber auch des Digitalpaktes natürlich der Bundesregierung, ihre Schulen mit Hardware auszustatten. Lernmanagementsysteme sind entstanden, die Kinder und Lehrkräfte haben Tablets oder was auch immer bekommen. Das heißt, die Hardwareentwicklung ist im vollen Gange. Und uns schien es aber wichtig zu sein, Empfehlung abzugeben, wenn dann die ganze Hardware, ich hätte fast gesagt, wenn der ganze Hardware-Schrott dann in den Schulen steht, dass man im Grunde genommen ihn dann auch klug nutzt als Unterstützung in Lernprozessen der Schülerinnen und Schüler. Also die Frage ist nicht, was mache ich heute mit dem Tablet, sondern die Frage muss natürlich sein, was möchte ich heute auf Seiten der Schülerinnen und Schüler erreichen und habe ich dafür möglicherweise ein sehr gut funktionierendes digitales Tool, was ich einsetzen kann, um die Ziele auf Seiten der Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Und Das heißt, das impliziert, dass wir guten Content haben, sehr gute Lehr-Lern-Umgebung, digitale Lehr-Lern-Umgebung und dass wir natürlich auch Professionalisierungskonzepte haben, dass Lehrerinnen und Lehrer diese kompetent einsetzen können. Und das ist, steckt eigentlich so ein bisschen hinter der Idee dieser Zentren, dass die Zentren im Wesentlichen die Aufgabe haben, kluge Lernumwelten zu entwickeln. Wir hängen in Deutschland ja sehr stark hinterher. Also auch evidenzbasierte, dass man davon ausgehen kann, also wir haben natürlich Hunderte, Tausende, Zehntausende von Lern-Apps, die auf dem Markt sind, aber von so gut wie keiner wissen wir, ob sie irgendwie lernwirksam sind, diese Apps. Wir haben auch Hunderttausende von YouTube-Filmen, von denen wir davon ausgehen können, dass sie in der Regel nichts nützen, aber auch nichts schaden zumindest. Aber wir sind natürlich mit dem Anspruch ins Feld gegangen, dass dort evidenzbasiert digitale Lernumgebungen entstehen sollen. Da geht es natürlich auch sehr stark tatsächlich dann um Entwicklung, um Softwareentwicklung. Und dass das aber auch gekoppelt werden muss natürlich mit Implementationsforschung, mit Professionalisierungsforschung, dass dann eben auch diese digitalen Werkzeuge von Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht kompetent eingesetzt werden können. Und da solche gerade digitale Lernmedien, wenn sie just fertig sind, schon wieder fast veraltet sind, ist das natürlich auch eine Daueraufgabe. Das heißt, man produziert nicht mal Content von heute auf morgen, macht da ein bisschen Professionalisierung mit den Lehrerinnen und Lehrern und dann ist die Messe gelesen, sondern es ist ein dauerhafter Prozess. Und so stellen wir uns eben auch diese Zentren vor als dauerhaft eingerichtete Zentren, die regelmäßig evaluiert werden müssen, ob sie auch weiterhin finanziert werden können. Aber in denen eben auch Wissenschaft, Praxis, für uns sind ganz wichtige Partner auch die sogenannten Landesinstitute für Lehrerinnen und Lehrerbildung, aber auch Companies und Schulbuchverlage zusammenkommen, um gemeinsam diese Aufgabe Forschung, Entwicklung und Implementation digitaler Medien dann in die Schulen zu bringen. Und wir haben ja auch empfohlen, das zunächst auf die MINT-Fächer und auf die Sprachen zu konzentrieren, weil es dort auch die meisten Vorarbeiten bislang gibt. Und wir haben auch konkrete Finanzierungsvorschläge gemacht. Und da ist jetzt eben zu eruieren, ob Bund und Länder das gemeinsam finanzieren, wenn sie sich auf solche Zentren einigen können oder wie eigentlich dann die Finanzierung ablaufen wird. Aber insofern stellen wir uns das schon als Joint Venture vor, nicht als reine wissenschaftliche Einrichtung, sondern Joint Venture zwischen Wissenschaft, Praxis und auch Companies.
Du hast ja gerade das Thema Lehrer angesprochen. Ich denke mal, das ist ja das zentrale Element in dem ganzen Konstrukt dann auch, denn irgendjemand muss es dann ja auch in sinnvollerweise im Unterricht anwenden. Ihr weist so ein bisschen darauf hin, dass die Lehrer auch so ein bisschen, also dass denen häufig da auch so ein bisschen das Rüstzeug fehlt. Und die Zentren sollen ja auch ein Stück weit diese Professionalisierung der Lehrer auch herstellen, damit sie wissen, wie sie letztlich dann auch digitale Medien im Unterricht sinnvoll einsetzen. Das, was ich mich gefragt habe, ist so ein bisschen, ich meine, wir sprechen heute über Lehrermangel an vielen Schulen. Ich bekomme das selber auch gerade hautnah mit. Und die Lehrer dann dazu zu motivieren, solche Konzepte auch anzunehmen, neben den üblichen Kriegsschauplätzen, die die Lehrer sowieso im tagtäglichen Doing haben, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Aber vielleicht habt ihr darüber auch diskutiert, wie motivieren wir denn die Lehrerinnen und Lehrer dazu, dann auch solche Konzepte mitzutragen und sie dann auch mit anzunehmen?
Ja, da sprichst du tatsächlich eine der Kernherausforderungen an. Wir wissen ja generell, dass das System Schule relativ träge ist. Und wenn wir über die Einführung digitaler Medien im Unterricht sprechen, das ist ein Innovationsprozess. Das ist sowas wie Change Management, was man dort an den Start bringen muss. Und was wir sehr gut wissen, auch gerade aus der Implementationsforschung mit Schulen, dass Lehrkräfte am ehesten oder sehr vergleichsweise leicht zu gewinnen sind, wenn sie Benefits haben von der Innovation. Und Benefits bedeutet auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer erstens Zeitersparnis und zweitens, sie wissen, sie kriegen auch Unterstützung dabei, wie sie die Dinge im Unterricht ganz konkret anwenden sollen. Also was wir ja häufig hören von Lehrkräften, es gibt uns schönes Material für Unterrichtseinheiten, damit wir die schön gestalten können. Also man muss ihnen die Arbeit leichter machen, beziehungsweise teilweise auch ihnen die Arbeit abnehmen. Also wir denken ja auch gerade, du hast es vorhin auch schon angesprochen, über adaptive Tools. Adaptive Tools, die an den Schüler, digitale Tools, an denen Schülerinnen und oder mit deren Hilfe Schülerinnen und Schüler Aufgaben bearbeiten. Und die adaptiven Tools geben auch selbst Lernhilfen und auch Rückmeldungen. Das heißt, gerade wenn wir an heterogene Klassen und Binnendifferenzierung denken, wenn Lehrkräfte beispielsweise digitale Medien nutzen können, damit die besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger autonom in Gruppen an solchen Geräten dann auch Aufgaben erarbeiten, während die Schwachen sehr viel enger geführt werden von der Lehrkraft, dann sehen sie Benefits, wenn möglicherweise auch diese Systeme Korrekturaufgaben für die Lehrkräfte übernehmen oder auch den Lehrkräften frühzeitig signalisieren, wo haben deine Schülerinnen und Schüler eigentlich Probleme, sehr viel schneller, als die Lehrkraft es möglicherweise selbst merken könnte, dann sehen wir, glaube ich, Benefits und dann sehen wir auch Entlastung. Also auch mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Wir arbeiten ja selbst am IPN sehr viel im Bereich mit von künstlicher Intelligenz bei der Bewertung von sprachproduktiven Aufgaben, von geschriebenen Texten im Moment. Das ist naturwissenschaftliches Argumentieren, aber auch für die Sprachen erstellen von argumentativen Texten, die wir maschinell auswerten und dann den Schülerinnen und Schülern auch direkt Rückmeldung geben. Und wenn ich dieses Lehrkräften vorstelle, sage, schau mal hier, deine 30 Schülerinnen und Schüler, die schreiben jetzt einen Aufsatz und die kriegen nicht 3 Tage oder 3 Wochen später von dir Rückmeldung zu den Aufsätzen endlich, weil du so lange für die Korrektur gebraucht hast, sondern die kriegen in 3 Sekunden oder nach 5 Sekunden die erste Rückmeldung, können ihren Text überarbeiten und dann kriegen sie die nächste Rückmeldung. Und das Schöne ist, du kriegst auch noch die Texte mit allen Rückmeldungen und kannst auch sofort sehen, welche Schülerinnen und Schüler besondere Schwierigkeiten haben. Dann bekommen sie ein Gefühl dafür, dass ihnen die digitale Technik richtig Arbeit abnehmen kann und sie dabei in ihrem Arbeitsalltag unterstützen kann, auch noch zielschärfer als bisher diejenigen zu identifizieren, die dann möglicherweise nochmal zusätzlichen Förderbedarf haben. Also für uns ganz wichtig, dass man den Kolleginnen und Kollegen dann auch in den Professionalisierungsangeboten deutlich macht, es nimmt euch Arbeit ab. Es macht euch die Arbeit durchaus leichter. Damit gewinnen wir sie am ehesten. Wir werden sie natürlich nicht alle gewinnen. Aber das ist auch etwas, was ich war gerade gestern und vorgestern wieder zur Lehrerin und Lehrer beziehungsweise Schulleiterfortbildung. Was wir natürlich auch immer wieder betonen mittlerweile ist, und viele Lehrkräfte haben ja noch einige Jahre vor sich, es wird kommen. Und ob ihr es wollt oder nicht, in 20 Jahren werden eure Schülerinnen und Schüler die Schultasche nicht mehr vollgepackt haben mit Heften und Büchern, sondern die werden im Wesentlichen ihr digitales Endgerät und ein Pausenbrot da drin haben. Und das heißt, es ist auch alternativlos.
Ja, ja, absolut. Du hast ja gerade vorhin am Anfang schon mal das Thema Informatikunterricht angesprochen. Ihr geht ja in eurem Gutachten auch auf den aktuellen Status in den einzelnen Bundesländern ein, was den Informatikunterricht angeht. Aber auch natürlich, man braucht auf der anderen Seite auch Lehrer, die in der Lage sind, das zu unterrichten. Ihr habt so schön dargestellt, in 2020 gab es lediglich 117 Studierende, die das Fach Informatik auf Lehramt überhaupt abgeschlossen haben, was eine sehr ernüchternde Zahl ist. Und die Trends sehen auch nicht viel besser aus. Habt ihr da mal drüber diskutiert, wie denn da Lösungen aussehen können? Also wie man junge Menschen auch dazu bewegen kann, Lehrer zu werden? Und dann, weil ich sage mal, ein Informatiker in der Wirtschaft verdient natürlich was ganz anderes als das, was ein Lehrer an der Schule verdient oder verdienen könnte. Und von dem Hintergrund ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, junge Menschen davon zu überzeugen, ihre Berufswahl genau in diese Richtung zu legen.
Ja, also ich glaube, es sind mehrere Baustellen. Du hast jetzt angesprochen, junge Menschen zu überzeugen, dass sie Informatiklehrkraft werden. Ich glaube, für uns ist fast noch wichtiger, die Politik davon zu überzeugen, dass man andere Modelle, gerade in solchem Fach wie Informatik, andere Modelle der Lehrkräftebildung möglicherweise braucht. Mhm. Dass das klassische Zweifach-Lehramtsstudium uns nicht die Zahlen an qualifizierten Lehrkräften bringt, die wir eigentlich benötigen. Und so sind wir auch schon teilweise in unseren Empfehlungen andere Wege gegangen. Wir haben darauf hingewiesen, auch auf Best-Practice-Beispiele, dass beispielsweise Lehrkräfte die Fächer im Moment bedienen, wo wir noch sehr viele Lehrkräfte haben, möglicherweise sogar zu viele, also die Nicht-Mangelfach-Lehrkräfte, dass wir die über mehrere Halbjahre auch im dritten Fach Informatik professionalisieren können. Das heißt, das sind ja Personen, die bereits im System sind, denen man dann eben die Möglichkeit gibt, ein drittes Fach zu studieren, in Anführungszeichen berufsbegleitend. Das kann man auch in Kooperation zwischen Uni und Landesinstituten für Lehrerbildung machen. Das funktioniert ganz gut. Wir müssen, glaube ich, weiterhin auch über Modelle denken der Einfachlehrkraft, die wir auch über Quer- oder Seiteneinstieg dann realisieren. Wir wissen zum Beispiel gerade auch von den wenigen Informatikerinnen, die es in der Welt gibt, auch in Deutschland gibt, dass dort durchaus Interesse besteht, wenigstens zum Teil auch in Richtung Lehramt zu denken. Und dort, man kann ja auch Modelle denken, dass Menschen, die Informatikerinnen, Informatiker sind, möglicherweise nur mit 8 Wochenstunden oder mit 6 Wochenstunden Informatik unterrichten und in ihrem Unternehmen oder wo sie auch immer sitzen bleiben. Man muss sie dann natürlich, man muss ihnen Professionalisierungsangebote machen, dass sie Didaktik noch dazu bekommen, dass sie ein bisschen Pädagogik, Psychologie dazu bekommen, also in hinreichendem Maße. Mhm. Also wir haben ja solche Beispiele auch schon. Also die Pastorin, die Religionsunterricht in Schulen macht. Ich hätte fast gesagt, der Übungsleiter im Sportverein, der Sportunterricht übernimmt. Oder die Chorleiterin, die in der Schule Musikunterricht macht. Das sind immer Notlösungen, aber wenn man das mit entsprechenden zusätzlichen Nachprofessionalisierungsangeboten verbindet, kann man auch solche Modelle denken. Oder man kann auch ein Modell denken, tatsächlich, dass man für das Fach Informatik einfach auch das Einfachlehramt öffnet. Aber das, wie gesagt, dafür müssen wir weniger die Köpfe der potenziellen Lehrkräfte öffnen und drehen, sondern wir müssen, glaube ich, eher auf Systemebene zu out of the box denken und zu neuen Ideen kommen, woher wir diese Lehrkräfte bekommen. Also über einen regulären, über das reguläre Zwei-Fächer-Studium oder Zweifachstudium ist es völlig aussichtslos. Mhm. Aber wir sind ganz optimistisch. Also gerade wenn es auch um solche Modelle geht, drittes Fach oder eben auch Leute zu gewinnen, die das nebenberuflich machen. Dafür muss man sich eben nur öffnen.
Den Ansatz finde ich auch sehr gut. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dem Thema Informatikunterricht und greifen noch mal den Aspekt Mädchen bzw. Frauen in der Informatik auf. Wird in eurem Gutachten ja auch beleuchtet. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass aber du kannst das vielleicht gleich widerlegen oder bestätigen, dass der Bildungsföderalismus da ganz besonders stark zuschlägt, was den Informatikunterricht als solches angeht, aber auch was letztendlich dann die Förderung von Mädchen oder Frauen in der Informatik betrifft. Ihr habt so schön dargelegt, dass es gibt ja einige Länder wie zum Beispiel Sachsen, in denen das schon seit längerer Zeit Pflichtfach ist. Andere Bundesländer wie zum Beispiel Hessen, wo es nur an Gymnasien und dann ein Wahlpflichtfach ist. Und man sieht ja sehr deutlich, dass gerade in Sachsen in der Oberstufe dann 27% der Mädchen Informatik auch weiter wählen, während es in Hessen weniger als 3% sind. Und die Frage ist, die Unterschiede zwischen den Bundesländern, an die müsst ihr ja in eurer Kommission auch immer wieder stoßen und auch in diese Diskussionen hinein. Ja. Wie seht ihr das und wie geht ihr damit um?
Ja, also wir sehen natürlich generell, auch gerade wenn es nachher in Richtung gymnasiale Oberstufe geht, dass das Fach Informatik etwas stiefmütterlich behandelt wird. Eigentlich noch in fast allen Ländern, weil es beispielsweise auch nicht, weil man leicht auch um Informatik drumherum kommt in der Abiturprüfung. Also es ist nicht so, bei den Naturwissenschaften, da muss man ja fast eine der drei Naturwissenschaften muss man fast als Prüfungsfach nehmen. So sind ja oft die Regelungen. Aber Informatik ist eben noch nicht in diesem Kanon enthalten. Und das wünschen wir uns natürlich, dass es dort auch die Rolle bekommt. Dann hast du es schon selbst angesprochen, wir haben Länder, da spielt Informatik in der Sekundarstufe 1 überhaupt keine Rolle und dann in der Sekundarstufe 2 auch eine untergeordnete. Und was wir wissen ist, generell, wenn MINT-Fächer spät oder gar nicht unterrichtet werden, dann verschärft sich natürlich die Geschlechterproblematik. Wir wissen, dass das Jugendalter geprägt ist durch Interessensbildung, dass die bei Jungen und Mädchen oft unterschiedlich läuft, aber dass natürlich die Ausbildung von Interessen sehr stark auch abhängig ist von Begegnungen mit dem jeweiligen Gegenstand beziehungsweise mit dem jeweiligen Fach. Und wenn die jungen Leute quasi bis in die Oberstufe keine Begegnung mit der Informatik haben, dann hat man die Mädchen verloren, wenn die dann das erste Mal in der Oberstufe, oder die werden alles tun, dann in der Oberstufe das gar nicht erst mehr damit anzufangen, sodass man sie dann auch am Ende der Oberstufe nicht mehr hat. Wir haben ja ein ähnliches Problem in Physik, in der Chemie nicht mehr, in der Biologie sowieso nicht, aber in der Physik ist ja ein ganz ähnliches Problem, dass die wenigen Lerngelegenheiten, die in der Sekundarstufe 1 in Physik überhaupt aufgebaut werden, geringe Stundenzahl, dann natürlich auch immer noch der nicht gerade mädchenorientierte Unterricht, das kommt noch dazu, auch die Mädchen vergrault für den Physikunterricht. Also insofern, glaube ich, tun alle Länder, aber insbesondere die überhaupt noch nicht Informatik in der Sekundarstufe 1 unterrichten, gut daran, damit frühzeitig anzufangen. Und dann reicht es aber nicht, den Informatikunterricht einzuführen, sondern ich glaube, man muss dann auch Forschungsergebnisse berücksichtigen in der Didaktik der Informatik, wie man Mädchen gewinnen kann. Und wir haben dazu letztes Jahr ganz gute Publikationen auch gehabt, die relativ einfach zeigen, was man tun muss. Denn Mädchen sind immer sensibel für soziale Aspekte von Fächern. Und wenn man deutlich macht, Informatik ist das Fach, was viele gesellschaftliche Probleme löst, was in vielen Kontexten Menschen hilft. Produkte der Informatik, sprich Software, sind typischerweise immer Produkte kollaborativen Arbeitens, in denen viele Menschen zusammenkommen. Im Übrigen nicht nur Informatikerinnen, Informatiker, Designer kommen dazu und was weiß ich noch alles. Also wenn man ihnen zeigt, die sozialen Kontexte, auch das Gute, was man tun kann mit solch einem Fach wie Informatik, dann erreicht man die Mädchen sehr viel besser. Also wenn man gerade diese soziale Welt oder den sozialen Bezug und den Weltbezug herstellt. Was wir im Übrigen auch schon wissen, dass man so auch die Physik und die Chemie den Mädchen eher nahe bringt, wenn man auch diese sozialen Aspekte mit einbezieht. Und das sind dann eben die Baustellen. Einführung, aber dann eben auch die Forschung berücksichtigen, wie wir Mädchen dann für solche Fächer gewinnen können.
Vielleicht, so, wir nähern uns jetzt so ein bisschen schon dem Ende, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, so ein bisschen in die frühkindliche Bildung. Mhm. Die große Frage ist ja immer, wann, du hast ja gerade schon gesagt, wenn man früh zum Beispiel Mädchen an das Thema heranführt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie später dann auch Informatik weiter und vielleicht auch als Berufszweig dann für sich entdecken. Es gibt ja immer wieder kritische Stimmen, die sagen, ja, aber wann ist der richtige Zeitpunkt, wann man eigentlich mit Medien anfängt zu arbeiten, wann man Kinder das erste Mal mit Medien auch konfrontiert. Da gehen die Meinungen auch gerade bei den Eltern ja sehr, sehr breit auseinander. Ihr habt ja in eurem Gutachten auch dargelegt, dass es auch viele Aspekte, positive Aspekte in der frühkindlichen Bildung gibt, zum Beispiel was Sprachlernen angeht. Um letztendlich Kinder oder Medien auch in dem Kontext einzusetzen. Ihr habt aber auch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass es in der Praxis eigentlich wenig geschieht. Frage, ja. woran liegt das aus eurer Perspektive?
Also es bestehen natürlich viele Vorbehalte bei Erzieherinnen, bei Erziehern, bei Eltern, bei Trägern von Kitas auch, ob Kinder im Vorschulalter schon mit digitalen Medien konfrontiert werden sollten. Es werden da in dem Zusammenhang natürlich immer sehr stark die negativen Aspekte gezeigt, also ein unkontrolliertes Internet, die unkontrollierbaren sozialen Medien. Aber es werden selten die Potenziale auch hervorgehoben. Und das ist uns eben ganz wichtig, gerade auch, wenn das um Kita und Grundschule geht, dass wir sagen, man muss in die Rahmenpläne, in die Curricula eben aufnehmen Chancen und Kosten. Das heißt, man muss die Chancen der Digitalisierung in der Kita wie auch in der Grundschule den Erzieherinnen, Erziehern, den Eltern deutlich machen. Man muss darauf hinweisen, dass zu einer guten digitalen Bildung bei kleinen Kindern natürlich auch frühzeitig der Aufbau von Medienkompetenz gehört, vor den Gefahren warnen, auf die Gefahren hinweisen, auf zeitlich begrenzte Nutzung auch von digitalen Medien natürlich hinweisen. Aber dass man die vielen Chancen, die vielen Unterstützungsmöglichkeiten, die digitale Medien auch schon für Vierjährige oder Fünfjährige bieten, dass man sie auch nutzt. Denn wir haben ja auch im Gutachten beschrieben, dass man mit Hilfe digitaler Medien, also digitale Bilderbücher beispielsweise zur Sprachförderung, aber auch Visualisierung von Naturphänomenen, also in super Zeitlupe ein explodierender Luftballon beispielsweise, was da eigentlich passiert, oder die deutliche Vergrößerung, haben wir darauf ja auch beschrieben, eines Haares. Dass Kinder einfach mal, wenn man eine digitale Lupe verwendet beispielsweise, dass die Kinder es viel leichter haben, die Welt um sie rum zu verstehen. Also es geht uns nicht darum, dass die jetzt zu kleinen Programmiererinnen oder Programmierern ausgebildet werden. Die sollen auch nicht schon Office-Pakete anwenden, sondern dass man sagt, was ist im Grunde genommen für 3-, 4-, 5-, 6-Jährige, was hilft ihnen in ihrer Entwicklung, was hilft ihnen in der Erschließung der Welt? Und ich glaube, das ist eine sehr viel Aufklärungsarbeit, die wir betreiben müssen, die wir auch betreiben müssen gegen solche öffentlichen Kundtuungen, wie damals auch die Diskussion um digitale Demenz. Dass man eben sagt, also geht verantwortlich mit dem Medium um, und vor allem, wenn ihr in der Kita mit digitalen Medien arbeitet, setzt sie so ein, dass ihr den Kindern erleichtert, dass sich ihnen die Welt erschließt. Mhm. Und dafür machen wir Werbung. Also es geht, und natürlich ist es nicht nur eine Einstellungsfrage auf Seiten der Kita-Erzieherinnen und Erzieher, sondern es ist auch eine Frage der Professionalisierung, weil sie natürlich auch oft die Dinge nicht kennen, auch so etwas wie eine digitale Lupe davon noch nie gehört haben. Sie kennen nicht die Programme, die sie nutzen können, und sie wissen auch nicht, in welchen Kontexten sie wie einsetzen sollen. Und das heißt, es ist eine doppelte Professionalisierung, einmal Skill-Aufbau, aber einmal auch Einstellungsänderung. Mhm.
Ja, vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Perspektivfrage. Am Anfang des Gutachtens gibt es ein schönes Zitat, was ich mal kurz vorlesen darf, wo er so schön sagt, zeitgemäße Bildung lässt sich nicht in digitale und analoge Anteile aufspalten, sondern beide bilden eine Einheit, was ich übrigens ein sehr, sehr schönes Zitat finde und was sicherlich auch jeden Lehrer freuen wird. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckt, wo glaubst du, werden wir in 5 bis 10 Jahren bei dem Thema Digitalisierung des Bildungssystems stehen? Und was haben wir auf dem Weg noch dahin zu tun?
Also ich glaube, je weiter wir im Bildungssystem fortschreiten, sprich Hochschule, desto stärker wird die Digitalisierung das System vollständig durchzogen haben. Digitale Prüfungen. Wir werden sicherlich auch in der Hochschuldidaktik in den nächsten 5 bis 10 Jahren deutliche Änderungen erleben. Hin auch, also ich glaube, die MOOCs, die sogenannten Massive Open Online Courses, werden so eine Art Renaissance erleben, klug aufgezeichnete Vorlesungen, zu denen es dann zusätzliche Fragen etc. gibt. Das wird sich, glaube ich, in den Hochschulen sehr rasch durchsetzen. Das wird, also die, man merkt jetzt auch schon bei den Interviews oder Befragungen von Professorinnen, Professoren, aber auch Studierenden, die wollen alle nicht mehr zu dem zurück, wie es vor der Pandemie war. Sie wollen aber auch nicht nur digitale Lehre, sondern man wird dort neue Formate haben. In der Schule, glaube ich, wird es länger dauern. Also wir werden in 5 Jahren sicherlich weiter sein als heute. Wir haben im Moment die Situation fast so, dass die Akteure in der Schule denken, wenn sie eine Videokonferenz mit den Schülerinnen und Schülern machen, dann das ist im Grunde genommen der Abschluss der Digitalisierung. Da wird es länger dauern. Ich denke, dass wir dort so weit sind, dass digitale Medien im Unterricht dominieren, das wird eher eine Dekade, sprich 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre noch dauern, bis sich das wirklich nachhaltig umgesetzt hat. Aber was kommen wird, da bin ich ganz sicher, auch in den Diskussionen zum Digitalpakt 2 für Schulen, dass man in Zukunft stärker auch die Schulträger einbinden wird, die Kommunen einbinden wird, Bund und Länder, um strategisch besser zu planen, wie man Schulen ausstatten muss, damit sie gewinnbringend mit digitalen Medien arbeiten können. Denn in der Pandemie war es ja sehr stark auch ein Ad-hoc-Handeln, um irgendwie Hardware in die Schulen zu bekommen. Das wird sich ändern. Ganz wichtig natürlich, gerade für den Schulbereich, die Hochschule setzt sich über vieles hinweg, aber ganz wichtig für den Schul- und Kita-Bereich ist natürlich, dass wir ein realistischeren Umgang mit Datenschutz bekommen, als wir ihn im Moment haben. Dass ganze Kollegen völlig frustriert sind, weil sie nicht einmal Office-Pakete im Unterricht anwenden dürfen, fördert natürlich nicht gerade die Digitalisierung. Also für die Digitalisierung der Schulen und für die Nutzung digitaler Medien in Schulen halte ich es für zentral, dass wir Fragen des Datenschutzes noch einmal wirklich neu diskutieren und auch unter weniger Restriktionen, als das im Moment der Fall ist.
Ja, vielen Dank, Olaf. Das, glaube ich, war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und danke für deine Ausblicke und Einschätzungen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich denke mal, in dem Thema Digitalisierung des Bildungssystems werden oder wird das sicherlich auch nicht das letzte Wort gewesen sein. Da werden wir noch lang und viel drüber diskutieren. Du hast es ja gerade vorhin noch dargestellt. Ich sehe es ähnlich. Es wird insbesondere im Schulbereich und auch im Kita-Bereich lange dauern, bis sich die Dinge durchsetzen. Im Hochschulbereich, bin ich bei dir, haben wir ja schon viele Veränderungen erlebt. Aber genau das, was du gerade auch dargestellt hast, nämlich das Beste aus beiden Welten, das ist auch das, was uns immer wieder zurückgespiegelt wird von den Studierenden. Und deswegen, glaube ich, auch sind wir da schon auf einem ganz guten Weg. Ja, Olaf, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und für die angeregte Diskussion und die Einblicke. Und euch, würde ich sagen, noch viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit im Rahmen der Kommission.
Ja, herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Danke. Tschüss.
Tschüss.